Elephant Private, der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank.
Mein Name ist Ralf Bröker und heute zu Gast bei Verblüffend Private, dem Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank, mein Kollege Nagel.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und mein Kollege Benz.
Hallo Ralf.
Wir nennen sie zusammen Nagel und Benz. Und heute schauen wir doch mal einfach auf den DAX. Völlig verblüffend, weil da gab es eine ganz tolle psychologisch wichtige Grenze und Linie. 25.000. Heute an diesem wunderschönen Tag sind wir knapp drunter. Wir waren schon drüber mit dem neuen Rekord. Und, war das interessant?
ja, also ist es definitiv. Letztendlich geht es im DAX oder generell an der Börse nicht nur immer darum, wo ein Kurs steht, sondern wie oft er einen Kurs erreicht hat, wie oft auch nicht, wie oft er drüber hinausgegangen ist, wie oft, wenn er gefallen ist, an einer Marke gescheitert ist oder abgeprallt ist und wieder nach oben gegangen. Das nennt sich dann die Charttechnik. Und ja, das spielt die Psychologie an der Börse eine große Rolle. Und die 25.000 ist eine große Marke, auf die auch viele gucken und die das dann letztendlich als Grund nehmen, einzusteigen oder letztendlich auch auszusteigen. Am Ende gibt es jetzt keine fundamentalen Beweise dafür, dass das alles immer stimmt. Hier spielt einfach das Herdenprinzip eine große Rolle. Wenn es die halbe Welt sieht, dass der DAX gerade an einer wichtigen Marke ist und kauft, dann geht es nach oben zwangsläufig. Und genauso funktioniert das an der Börse.
Mit anderen Worten, in den letzten Tagen haben dann auch ganz viele Mitglieder und Kunden bei dir angerufen, Alex, und gesagt, jetzt ja.
Auf jeden Fall. Also da muss ich schon sagen, waren die letzten Tage sehr arbeitsintensiv. Aber wie gerade auch schon gesagt, gerade so eine runde Marke oder wenn man jetzt wie heute auch kurz unterhalb von 25.000 Punkten steht, verleitet natürlich psychologisch schon dazu, drüber nachzudenken, möchte ich da jetzt wieder einsteigen, weil der deutsche Aktienindex schon mal oberhalb von 25.000 Punkten stand und man da natürlich wieder ein gewisses Potenzial sehen kann, dass bei einem Aufwärtstrend dieser Zug nach oben auch relativ schnell losfahren könnte und da möchte man dann natürlich dabei sein. Als Anleger.
Also beim DAX habe ich da nicht nur viel Verständnis für, sondern auch ein bisschen Erfahrung, weil ich kenne noch die Zeiten, wo 5.000 die psychologisch richtige Grenze war und als die 10.000er-Grenze überschritten worden ist, hat die Welt gestaunt und gesagt, das wird die nächsten Jahre genau die Benchmark sein, aber nix, das ging richtig rasant weiter. Aber wer in Japan investiert hat, 90er und Nuller Jahre oder so, der hat mit psychologisch wichtigen Grenzen nicht so viel zu tun gehabt. Ne? Da ist vieles nicht übersprungen worden. Also ist das ein deutsches Phänomen mit dieser psychologisch wichtigen Grenze oder eigentlich gilt das für fast alle Börsen und die Besonderheit Japan ist wirklich eine Besonderheit und eine Ausnahme?
Also eigentlich gilt es überall. Ich komme jetzt wieder zurück aufs Herdenprinzip. Umso mehr es sehen und machen, umso wahrscheinlicher tritt es dann auch ein. Hier in Deutschland gucken einfach sehr, sehr viele Menschen drauf, auch in Amerika. Und da ist dieses ganze Chart, technisch, psychologische Marken und einfach sehr, sehr groß. Mittlerweile haben auch große Bankhäuser oder Investmenthäuser extra Chartanalysten da, die genau diese psychologischen Marken analysieren und gucken, wo kann man einsteigen und wo nicht, weil das einfach so eine große Sache geworden ist, dass man damit halt auch letztendlich Geld verdient. Und in Japan scheint einfach noch nicht oder scheinen noch nicht genug drauf zu gucken, um die entsprechenden Entwicklungen hinzubekommen. Aber ja, wie auch immer, es bleibt Psychologie, es bleibt ja, Psychologie und es bleibt letztendlich immer Raten.
Oder Interpretation.
Das ist ja das der, sowieso. Das ist die Formation sieht die jeder, sieht sie nicht jeder. Habe ich recht, habe ich nicht recht. Und dann letztendlich ist es das.
Das heißt also, die fundamentalen Daten von Unternehmen sind nicht das Einzige. Sondern Nein. Es geht immer um das Marktgeschehen. Und Marktgeschehen hat eben nicht nur die Unternehmen, sondern eben auch die Käufer und Verkäufer. Wie ist denn das eigentlich? So ein Algorithmus, also ist noch gar nicht so lange her, dass ich mal gedacht habe, das ist so eine feste Rechenformel. Da schiebt man ein paar Daten rein und am Ende kommt rauf, runter, halten raus. Ist da mittlerweile auch, oder ist da der psychologische Faktor auch richtig mit eingearbeitet? Oder machen das, wie der Kollege Nagel gerade gesagt hat, eigentlich Menschen, die das dann interpretieren? Was hast du da für Erfahrungen?
Also aus meiner Erfahrung würde ich schon sagen, dass Menschen das machen, weil letztlich der Analyst hat ja als Tagesaufgabe so gesehen, das Unternehmen, was er analysiert, beobachtet, sich genau anzugucken. Dafür gibt es dann mathematische Bewertungsverfahren, also sprich Excel-Tabellen, die die Analysten auch nutzen, um irgendwo Kurse mathematisch herzuleiten aus bilanziellen Zahlen, Gewinn- und Verlustrechnung, Cashflow-Rechnung und dann Schätzwerte aufzustellen, um zu gucken, wo könnte sich eine Aktie tendenziell hinentwickeln. Und von daher ist der Faktor Mensch da auf jeden Fall ganz wichtig, um so ein Anlageurteil, was du gerade erwähnt hast, Ralf, mit halten, kaufen oder verkaufen zu formulieren. Mhm. Aber dass es jetzt gewisse Trends am Markt gibt, ich glaube, das hat jeder Kunde und jeder Anleger und Aktionär auch mitbekommen. Von daher spielt das auch eine große Rolle.
Was in den vergangenen Jahren ja eine massive, seit ungefähr einem Jahr eine massive Rolle spielt, ist ja der Einfluss zum Beispiel auch der Politik mit bestimmten Entscheidungen. In Deutschland etwas weniger, haben wir in den vergangenen Folgen immer wieder gesagt, ob die Bundesregierung jetzt eine E-Mobil-Förderung beschließt oder nicht, hat jetzt nicht so eine große Auswirkung auf den DAX. Aber was zum Beispiel der ein oder andere hochrangige internationale Politiker beschließt, hat ja teilweise sofort Auswirkungen, insbesondere so Geschichten wie gerade jetzt mit, da kassiert der oberste Gerichtshof in den USA mal eben die Zölle ein. In der Folge ist dann direkt sofort das Thema 10% auf alles und so. Das hat ja massive Auswirkungen. Aber ehrlicherweise, ich habe dann gedacht, dann geht alles den Bach ab, wenn sowas passiert. Und das Gegenteil ist der Fall.
Ja, die erste Reaktion, als dieses Gerichtsurteil veröffentlicht wurde, war ja, dass die Werte plötzlich nach oben gesprungen sind. Weil man einfach dachte, wow, keine Zölle mehr, das bedeutet, ich kann mehr von meinem Gewinn behalten, habe mehr Marge dadurch und das ist natürlich für Aktionäre perfekt.
Weil es für die Unternehmen perfekt
ist. Ganz genau, weil es für die Unternehmen perfekt ist, mehr Aktienrückkaufsprogramme, mehr Geld für Dividenden und. Donald Trump hat aber nicht lange auf sich warten lassen, wenn wir jetzt mal auf ihn zu sprechen kommen, und hat direkt gesagt, ich mache pauschal 10%, das war das Erste, was er sagte, beruft sich da auf einen Artikel aus 1974, ist es, meine ich, ein Sonderrecht, das einzuführen für maximal 150 Tage. Da hat er sofort 10% ausgesprochen und als er, glaube ich, erfahren hat, er darf auf 15, hat er gesagt, dann mache ich 15, um einfach zu zeigen, ihr könnt mir alle nichts. Was man, das hat letztendlich an den Börsen dann wieder für Ernüchterung gesorgt, muss man auch ganz klar sagen. Wo es gut war, war natürlich bei den Unternehmen, die ohnehin schon von noch höheren Zöllen betroffen waren, weil die sind dann letztendlich auf 15% gesunken und das hat diese Aktie natürlich dann entsprechend angespornt, nach oben zu steigen, was gut ist, zeigt aber nach wie vor, wie Donald Trump tickt. Der will sich nichts sagen lassen, auch nicht Butter vom Brot nehmen lassen, der akzeptiert kein Nein und deswegen sucht er immer ein Hintertürchen. Abzuwarten ist, was nach den 150 Tagen ist, wie es dann weitergeht, weil so langsam verliert er ja eh die Mehrheiten, selbst bei seinen eigenen Leuten verliert er den Rückhalt immer mehr und da bleibt abzuwarten, ob er mit der Politik überhaupt noch so weit kommt.
War das auch Thema am Telefon, wenn du mit den Kunden und Mitgliedern gesprochen hast von uns, Alex?
Am Rande, weil die Kunden bekommen das natürlich mit, also die Mitglieder interessiert das Thema auf jeden Fall. Aber viele sind natürlich auch schon so lange am Markt investiert, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt halt wieder eine typische Donald-Trump-Aktion, die wir so kennen. Und er guckt dann, wie er das Gesetz so weit dehnen kann, dass er für sich dort oder für sein Land, so argumentiert er ja dann noch, den maximal möglichen Vorteil generiert. Und deshalb waren die Zölle bei den Kunden jetzt in den Gesprächen nicht das entscheidende Thema.
Gab es denn außer der psychologisch wichtigen Grenze und den besonderen Ereignissen Oberster Gerichtshof versus Präsidentenzölle noch Themen, die eine Rolle gespielt haben in den letzten Tagen und Wochen?
Ja gut, letztendlich immer diese ganzen Friedensverhandlungen, die es in Anführungszeichen gibt. Letztendlich hat man da auch wieder gesehen, es ist einfach nur sehr viel Gerede und es kommt nichts bei rum. Russland greift an den Tag, wo solche Veranstaltungen sind, extremst die Ukraine an, um eigentlich zu zeigen, eigentlich interessiert mich das alles nicht, was wir hier besprechen. Und wenn die sich zusammensetzen, dann kommen so utopische Forderungen, dass jeder weiß, es wird weitergehen. Also das, klar, beschäftigt, bringt auch die Kurse immer wieder ein bisschen zu schwanken, weil der Markt dann doch irgendwie doch hofft, wir haben Frieden und dann redet man über Wiederaufbau und so weiter. Aber am Ende kommt immer dasselbe raus. Das beschäftigt immer noch. Zinsen beschäftigen auch. Die EZB hat die Zinsen gleichgelassen, weil die Inflation da ist, wo sie sein soll, nahe 2%. Da können die sich schön auf die Schulter klopfen. Sagen natürlich, es ist alles weiterhin von der Nachrichtenlage abhängig, wo wir weiter hingehen. Im Moment sieht es so aus, als würden wir erstmal ein paar gleichbleibende Zinssätze sehen. Da muss man abwarten. In Amerika wurde gesenkt. Da muss man auch gucken, wo die Reise hingeht, wie die Wirtschaft sich entwickelt, wie die Inflation sich entwickelt. Jetzt haben wir das Thema mit dem Iran. Sollte das wirklich eskalieren, werden die Ölpreise eh wahrscheinlich eher nach oben schießen als nach unten. Und das würde wiederum bedeuten, die Inflation steigt. Und damit haben wir wieder andere Themen auf der Agenda. Aber das sind im Moment ganz viele Fragezeichen, die wir noch nicht beantworten können, aber die auf jeden Fall eine Auswirkung haben werden.
Ein Thema war auch, wenn auch nur ganz kurz, die Wiederbesetzung der Spitze der US-Notenbank. Mhm. Hat sich da, also warum war das nicht so lange ein Thema, wie das sonst immer ist? Da reden die normalerweise wochenlang darüber, was da so mit diesen Personen ist und was er darf und was er nicht darf und ob das jetzt ein Falke ist oder nicht oder was auch immer.
Also war ja eine erste Nominierung seitens Donald Trump, dass er Kevin Warsh dort vorgeschlagen hat als Nachfolger für
Überraschung vieler, ne?
Also richtig, genau. Also es war kein Kandidat, mit dem man offiziell jetzt rechnen konnte, sondern da waren andere Namen eher auf dem Tableau und Rick Reeder und Kevin Hassett, die waren vielleicht eher in der Pole Position zu der Zeit und deshalb kam Kevin Warsh als Name dann eher aus dem Nichts. Wie du gerade schon gesagt hast, er wird halt eher dem Lager der Falken zugeordnet. Und dementsprechend rechnet man vielleicht perspektivisch damit, dass er doch nicht diese Zinswünsche von Donald Trump in der Fläche umsetzen könnte, sondern vielleicht dann doch eher auf weiterhin einer Politik fährt, dass man die Zinsen stabil hält oder punktuell anheben könnte. Von daher wird das, wenn er jetzt durch den Senat dann auch durchgewunken wird, spannend zu sehen sein, sobald er das Amt übernimmt, wie dann so die ersten Notenbank-Sitzungen laufen werden, weil der Arbeitsmarkt derzeit in den USA auch recht robust ist, ist auch von der Seite her nicht unbedingt Spielraum gegeben, um Zinsen senken zu müssen. Und ich glaube schon, dass sich Kevin Warsh, wenn er dann Fed-Präsident werden sollte, auch ein relativ dickes Fell zulegen muss.
Er wird erstmal die Kosten für den Bau der neuen Notenbank senken, indem er weniger große Aufzüge hat und weniger Marmor verwendet, denke ich mal.
Ja, aber das waren ja die Gründe, die du gerade angesprochen hast, warum man in letzter Zeit so viel eigentlich über die Fed geredet hat. Das war ja eher so dieses Machtkampfgehabe mit Trump und Jerome Powell und weniger die Tätigkeit dahinter, die da steht, sondern eher so dieses, ich bin der Präsident und eigentlich hast du zu tun, was ich sage und der andere sagt, nee, meine ich. Also eher das.
Was aber ja gut. Nicht nur die Tradition sagt, sondern eigentlich sagt das Gesetz ja auch. Der Präsident darf dem Notenbankchef nicht vorschreiben, was er zu tun hat.
Ja, da reden wir gerade über andere Themen. Ja. Wir reden über eine Person, die das alles nicht so interessiert.
Glaube ich auch, dass das so ist. Aber wo wir gerade drüber gesprochen haben, ganz kurz nur, war EZB, hat die Zinsen da gelassen, wo sie sind. Das ist auch, glaube ich, ja so ein langfristiger Trend. Ne? Das sieht nicht so aus, als wenn da jetzt in nächster Zeit großartig was passiert, oder?
Absolut nicht, weil man hat ja auch gar keine Notwendigkeit, da jetzt agieren zu müssen. Die Inflationsrate bewegt sich eben in dem Zielkorridor. Und es ist jetzt nicht momentan, ich meine, wir haben alle keine Glaskugel, aber nicht mit irgendwelchen neuerlichen Inflationsschocks zu rechnen, wo man dringend eingreifen muss. Und es ist auch keine Notwendigkeit gegeben, den Zinssatz, den Leitzins senken zu müssen, weil die Inflation gerade so niedrig wird. Von daher sitzt, glaube ich, Frau Lagarde gerade noch so auf den letzten Tagen auch relativ entspannt am Ruder der EZB.
Die Bundesregierung sagt aber klar und deutlich, wir haben gerade ein Thema in der Wirtschaft, hohen Reformbedarf. Arbeitslosenzahlen sind auch eher mit negativem Trend in der Bundesrepublik Deutschland. Meint ihr nicht, dass da nochmal die Forderung an die EZB kommt, da Wirtschaft günstigeres Geld zu kommen zu lassen? Ich habe gehört, die Bundesregierung hat auch mal so ein 5-Milliarden-Paket aufgelegt, hätte auch ein Interesse, logischerweise an niedrigen Zinsen.
Natürlich hätten sie das gerne. Da ist aber der Unterschied halt der EZB zur Fed. Die EZB hat einfach nur die Inflation vor Augen und muss diese im Schach halten oder im Zielkorridor. Und die Fed hat halt auch die Wirtschaft mit vor Augen und als Aufgabe. Und deswegen muss sich da die EZB nichts annehmen. Und was die einzelnen Länder wollen, natürlich wollen die das alle gerne, dass die EZB da mehr Geld reinschießt, die Staatsanleihen aufkauft, um Geld reinzuschießen. Aber ja, Wünsche kann man immer äußern, ne?
Das finde ich ist ein richtig gutes Schlusswort. Mhm. Und wenn wir in einem Monat wieder zusammensitzen, gucken wir mal, was sich denn sonst so getan hat rund um die psychologisch wichtigen Grenzen. Vielen Dank.
Alles Gute, bis dahin.
Danke, bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion der Graukaue.